Hallo und herzlich willkommen beim Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackierbranche. Ich bin Elena Schüssler-Roggenhofer und gemeinsam mit Markus Füllers nehmen wir euch mit auf die Reise durch wertvolles Fachwissen, praxisnahe Beispiele und bewährte Methoden, die euren Lackier- oder Beschichtungsbetrieb zukunftssicher machen. Dabei spielt es weder eine Rolle, ob ihr eine Inhouse-Lackiererei, ein Lohnbeschichter, ein Konzern oder ein kleines bzw. mittelständisches Unternehmen seid, denn Wissenstransfer ist für alle wichtig. Egal, ob ihr Mitarbeitende habt, die gerade erst anfangen oder kurz vor dem Ruhestand stehen, hier findet ihr Inspirationen und Strategien, um Wissen effektiv zu teilen und zu erhalten. Los geht's mit der heutigen Folge. Hallo Markus.
Hallo Elena.
Ja, sag mal, worüber haben wir denn eigentlich letzte Woche gesprochen?
Quer durch den Gemüsegarten. Labarababa. Aber wir hatten ein Schwerpunktthema.
Ja, am Ende, ne?
Was sich plötzlich ergeben hat, ohne dass wir davor uns Gedanken drüber gemacht haben.
Ja, ich kann es auch nochmal hier reinhalten, du. Ich habe den Zettel nämlich noch.
Super.
Super, oder? Wissensnavilack, die Unkonferenz. Was war das denn nochmal, Markus?
Ja, wir haben tatsächlich fürs nächste Jahr einen Termin geplant. Wir sind sogar schon ein Stückchen weiter, dass wir schon mal so grob eingekreist haben, wann im Jahr das denn passieren wird. Wir wollen ein Barcamp stattfinden lassen.
Das ist korrekt. Das erste in der Lackier- und Beschichtungsbranche.
Was völlig Neues und Innovatives.
Das wird super.
Und wer das wissen will, der muss sich die letzte Folge anhören, weil heute haben wir was ganz anderes vor.
Heute haben wir uns überlegt, wir reden so viel fachlich über Wissenstransfer in der Lackierbranche, aber ihr kennt uns gar nicht. Und da geht es gar nicht darum, dass ihr uns privat kennenlernen sollt oder so. Aber wir wollen vielleicht auch mal einen persönlichen Eindruck in unser Sein geben.
Ja, wir wollen uns heute mal mit so ein paar Fragen überraschen, die dann so ein bisschen einen Einblick geben in so ein paar persönliche Dinge, um uns besser kennenzulernen. Wir haben ja in der ersten Folge, haben wir uns ja vorgestellt.
Ja.
Und was vielleicht nochmal ganz interessant ist, dass du nochmal erzählst, was so dein erster Berührungspunkt mit dem Thema Wissenstransfer war.
Ja, soll ich die witzige Sache nehmen, wie ich schon mal erzählt habe? Ich bin Elena und ich habe 32 Jahre lang Erfahrung mit Wissenstransfer. Nein, okay, seriös. Was war meine ersten Berührungspunkte? Meine ersten Berührungspunkte explizit mit dem Thema Wissensmanagement, muss man ja fairerweise sagen, waren während meines Masterstudiums im International Business Management. Das habe ich in London gemacht. Und da war ich auf der Suche nach einem Master-Thesis-Thema und wusste nicht so recht, was ich machen soll, weil irgendwie, ja, das, was ich wollte, war irgendwie nicht. Und dann war viel Verzweiflung am Start. Und ich bin mit meiner Dozentin ins Gespräch gekommen. Und die sagte dann so, ey, Elena, ich glaube, sie hat nicht ey gesagt, aber hey, Elena, sag mal, hast du eigentlich schon mal was von Wissensmanagement gehört? Und ich so, puh, nee, tatsächlich gar nicht. Und sie so, ja, dann beliest dich doch mal ein bisschen. Ich schicke dir auch ein paar Quellen dazu, die du schon mal so durchgucken kannst. Da geht's jetzt so um das Thema Wissen teilen in Unternehmen. Und das war wirklich mein Schlüsselmoment, weil ich habe die ersten Essays dazu gelesen und ich wusste so, krass, das ist ja unfassbar sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, gerade in Unternehmen, sich wirklich strukturiert mit dem Thema Wissen teilen auseinanderzusetzen. Das war dann letztlich auch der Schwerpunkt meiner Masterthesis. Und ja, genau das habe ich dann gemacht, habe mich da belesen und das war einfach ein Augenöffner. Und ich dachte so, krass, ja, das will ich machen. Und da war noch gar nicht so sehr der Schwerpunkt wirklich auf dem Thema Wissenstransfer bei Personalwechsel oder bei temporären oder permanenten Ausscheiden, sondern viel größer gefasst, das Wissen teilen. Wie kann man Wissen teilen? Wissen Teilensflüsse. Gott, oh Gott. Ach, ich habe das auch noch auf Englisch geschrieben. Ich weiß doch die Begriffe nicht auf Deutsch. Ins Unternehmen bringen. Und ja, das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich empirisch gearbeitet und bin danach aber auch raus aus der Industrie und in die Beratung rein. Ja, und da bin ich gelandet.
Cool, ja.
Ja, und dein erster Berührungspunkt mit dem Thema war ja auch bei meiner Keynote.
Ja, ja, absolut. Das war wirklich, da haben sich dann die Wege gekreuzt. Ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und ich habe natürlich immer irgendwie mit Wissen zu tun gehabt, habe mir aber nie Gedanken über die Hintergründe gemacht. Also geschweige denn über eine Definition. Und bei mir war der Augenöffner tatsächlich die Keynote, dass ich dann für mich den Spiegel in Richtung Lackbranche gesehen habe und gesagt habe, ey, das ist genau das Problem, was wir da in der Branche momentan haben. Und ja, so ist letztendlich dann auch unsere Kooperation entstanden.
Was mich natürlich zur nächsten Frage bringt, Markus, welche Person hat dich denn beruflich inspiriert?
Ich werde dir jetzt nicht die Antwort geben, die du hören möchtest.
Ah nee, aber ich musste das jetzt machen. Das war so, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht vorher, aber es ist ja perfekt gewesen.
Die Überleitung ist perfekt. Also super. Natürlich hast du mich in den letzten 12 Monaten inspiriert.
Danke, kann ich nur zurückgeben.
Ist mein Leben natürlich schon älter und länger als 12 Monate. Und es sind tatsächlich, ja, muss man wirklich sagen, 2 Menschen, die mich da wirklich intensiv berührt haben. Das ist einmal so auf der privaten Schiene. Relativ früh jemand, der mich zur Musik gebracht hat, der mir also gesagt hat, Mensch, lern mal ein Instrument, das kann nicht schaden. Und das war also so der erste, der mich dazu gebracht hat, dass mein Haupthobby halt eben Einzug gehalten hat. Das ist schon recht lange her, da war ich glaube ich irgendwie so, weiß ich nicht, 15. Und dann ging das auch relativ schnell los, dass ich dann mit einem Kollegen zusammen Musik gemacht habe. Wir haben dann Hochzeiten, Polterabende, Geburtstage gespielt. Das war also mit Sicherheit ein ganz wichtiges Thema, was mich auch geprägt hat in der Entwicklung meiner Persönlichkeit. Ja, und die zweite Person, das war tatsächlich der Professor, bei dem ich Chemie studiert habe, Professor Goldschmidt. Ich weiß nicht, ob der unseren Podcast hört. Vielleicht, wenn, gehen Grüße raus. Der hat mich auf jeden Fall geprägt. Der hat mich zwar nicht zur Chemie gebracht, der hat aber dazu geführt, dass ich seit 35 Jahren am Lack klebe. Und das hat er auf verschiedene Art und Weise gemacht. Das hat er einmal dadurch gemacht, dass er die Theorie aus dem Chemiestudium in die Praxis gebracht hat, uns alle im Studium halt eben motiviert hat, in die Industrie zu gehen, in den Betrieben zu arbeiten, uns ganz klar und früh schon erklärt hat, worauf es ankommt, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet. Das haben wir im Studium praktiziert bei ihm. Und wir haben bei ihm nicht nur gelernt, wie Lack funktioniert, sondern wir haben auch gelernt, wie wie Zusammenarbeit funktioniert. Und der hat, das ist also wirklich derjenige, der mich am stärksten beeinflusst hat.
Die Musik, wäre das dein Plan B gewesen?
Nee, tatsächlich nein. Also dafür bin ich nicht gut genug. Ich bin da also mehr so der intuitive Musiker. Natürlich kann ich Noten lesen. Ich habe auch verschiedene Instrumente gelernt. Ich habe aber, ja, ich habe eigentlich nie ein Instrument richtig professionell gelernt mit richtigem Unterricht, ne? Also das fing autodidaktisch mit Schlagzeugspielen an. Ich habe keine Gesangsausbildung, habe aber 25 Jahre irgendwo auf der Bühne dann auch gesungen, ne? Ich sag mal, von Schlager bis Rockmusik, alles, was die Leute unten auf der Tanzfläche hören wollten. Und aber nie so wirklich professionell. Also für einen Plan B hätte das nie gereicht.
Ich finde es ja auch so spannend, weil, also ja, ich habe eine Gesangsausbildung, aber generell alle anderen Instrumente, ich hatte schon auch immer ein bisschen Unterricht. Klavier kann ich halt ein bisschen spielen, hatte ich ein paar Jahre Unterricht, habe aber super spät damit angefangen. Ich war erst 15, was ja eigentlich nicht der klassische Weg ist, um dann überhaupt noch was großartig damit zu machen. Aber besser spät als nie. Und für ein bisschen Begleiten und so hat es ja dann auch gereicht. Und ich habe mir irgendwie autodidaktisch ein bisschen Ukulele beigebracht. Ich kann ein paar Akkorde auf der Gitarre und so. Also da sind halt so ein paar Sachen. Aber Musik war immer super wichtig, auch in meinem Leben. Und ich hätte es auch nie zu meinem Beruf machen wollen. Wobei, oh, das ist ja jetzt sogar etwas Persönliches und etwas Privates. Ich habe letztens ein Freundebuch gefunden von mir, wo ich selber auch reingeschrieben habe. Also ich glaube, früher waren doch diese Freundebücher dann wirklich immer so, die ersten zwei Seiten waren halt von einem selber und der Rest, den haben dann andere ausgefüllt. Und ich war 8 Jahre alt und ich habe mit 8 Jahren bei meinem Berufswunsch geschrieben, ich möchte Opernsängerin werden. Das soll mal einer nachmachen. Ja, und dann haben wir da nie was draus gemacht, aber dann habe ich ja irgendwann die klassische Gesangsausbildung angefangen mit 18.
Also ich habe tatsächlich, ich habe jetzt vor kurzem, das kann ich auch hier erzählen, wir haben unser 25-jähriges Japan-Treffen und ich stelle gerade so Fotos zusammen, die wir uns dann anschauen werden. Ich glaube, wenn der Podcast erscheint, hat das Japan-Treffen schon stattgefunden oder steht kurz vor der Tür. Und ich habe einen Videoschnipsel wiedergefunden, der hatte sich in meinen Dateiordnern irgendwie versteckt, der was mit Musik zu tun hatte, weil ich im Rahmen eines Konzertes, was wir mit unserem Musikverein gegeben haben, vor ungefähr 15 Jahren mal Music von John Miles gesungen habe. Also E-Bass gespielt habe und gesungen habe. Und diesen Schnipsel, den habe ich jetzt tatsächlich wiedergefunden, weil das ist für mich so, dass so mein persönliches Lieblingslied forever und weil das ziemlich abwechslungsreich ist und ja, aber für einen Plan B jetzt nicht gereicht. Aber trotzdem, der Musikschnipsel ist ganz okay.
Schön, ich kenne den nicht. Ich möchte ihn mal kennenlernen.
Vielleicht sage ich ihn dir mal, ja.
Spannend.
Ja, kommen wir zur nächsten Frage, die ich dir gerne stellen würde. Die Arbeitsweise. Ich meine, wir arbeiten ja jetzt schon seit geraumer Zeit zusammen und haben ja auch im Podcast immer mal wieder darüber gesprochen. Welcher Typ Arbeit bist du denn? Typ Struktur oder Typ einfach mal machen?
Was glaubst du denn?
Einfach mal machen.
Ja, also ich würde schon auch sagen, ich bin eher Typ einfach mal machen und trotzdem brauche ich eine gewisse Struktur dahinter. Also auch ich schreibe mir Dinge auf und habe nicht alles in meinem Kopf, weil das geht einfach nicht auf Dauer, es ist nicht nachhaltig und es wäre auch irgendwie total Panne, wenn ich das nicht machen würde, wenn ich immer nach außen kommuniziere, dokumentiert die Dinge, macht sie irgendwie, konserviert sie nachhaltig und ich selber mache nichts, dann stehe ich ja nicht hinter meinem eigenen Konzept. Nee, aber gerade wenn es irgendwie darum geht, neue Dinge zu starten, ich sage immer, Versuch, mach klug. Und dann guckt man halt hinterher. Aber trotzdem mit einer gewissen Vorsicht. Das kennst du ja mittlerweile auch. Ich bin schon auch vorsichtig mit vielen Dingen. Bevor ich einfach mal mache, fließen da schon sehr, sehr viele Gedanken immer rein. Also so ganz einfach mal gemacht ist es ja dann doch meistens doch nicht. Aber nichtsdestotrotz, ich bin nicht diejenige, ich bin nicht die Buchhalterin.
Mhm. Ja, der Ruf hängt mir so ein bisschen nach, ne? Also es gibt ehemalige Kollegen, die mich auch heute gerne noch als den Buchhalter bezeichnen, obwohl ich nie was mit Buchhaltung zu tun hatte. Und es hat ein bisschen was vielleicht auch so mit dem Werdegang im Beruf zu tun, dass wenn Projekte geplant wurden, dass dann halt eben doch sehr, sehr strukturiert gearbeitet wurde. Und ich bin dann schon derjenige, der auch heute noch viele Dinge sehr akribisch dokumentiert. Aber es ist genauso, wie du das gesagt hast. Ich kann nicht als Berater in den Lackier- und Beschichtungsbetrieben rumlaufen und was von Dokumentation und strukturiertem Arbeiten erzählen und anschließend habe ich alles nur im Kopf und krieg's nicht aufs Papier gebracht. Und von daher ist das Thema Dokumentation schon eine coole Sache und eine wichtige Sache. Aber das einfach mal machen fällt mir als Westfale immer so ein bisschen schwer. Da ist man dann noch nicht so ganz flexibel. Aber tendenziell finde ich das eigentlich auch ganz gut. Und das ist genau das Thema, was uns eigentlich, glaube ich, auch in der Kooperation zusammenschweißt, dass wir gewisse Dinge einfach auch anders angehen und durch diese Unterschiedlichkeit halt auch einen entsprechenden Mehrwert für uns daraus generieren.
Aber weißt du, was ich richtig witzig finde dabei? Ich habe gar nicht so richtig den Eindruck von dir. Also ich empfinde dich schon auch als strukturiert. Und in meiner Fremdwahrnehmung finde ich dich schon auch sehr Typ einfach mal machen. Alleine so diese Situation, wo wir da standen, als wir uns kennengelernt haben und dann teamsen wir hinterher und du sagst so, ja, komm in meinen Podcast und wir machen das und das ist ganz gut gelaufen so. Ich hatte ja noch voll das schäbige Mikro und alles und dann sagst du so, ja, komm, wir machen unseren eigenen Podcast. Und da wussten wir ja gar nicht, wir kannten uns quasi nicht, wir hatten uns zweimal vorher gesehen oder dreimal inklusive halt der Aufnahme vom Podcast. Wir haben uns gar nicht gekannt und trotzdem hast du ja direkt aus dem Bauch heraus, darüber haben wir übrigens auch schon eine Podcast-Folge gemacht, also intuitiv irgendwie gesagt so, nee, komm, machen wir einfach. Und da sind wir komplett ins Nichts gestartet, ja, haben uns zwar einen Plan gemacht, den wir dann ab Folge 3 komplett torpediert haben, diesen Plan, den gibt es nicht mehr. Alleine dieses, wie oft machen wir das? Wir wollten nur 12 Folgen aufnehmen. Oder 10, glaube ich, waren es nur.
Ja,
und so.
Ja, ja.
Und deswegen, also aus meiner Wahrnehmung heraus, finde ich dich schon auch Typ richtig so einfach mal machen und dann auch evaluieren und diese Iterationsschleifen dann einfach machen.
Ja, ist immer wieder schön, wenn man auch so einen Spiegel vorgehalten bekommt. Da ist Selbst- und Fremdwahrnehmung ja nun doch deutlich unterschiedlich in vielen Fällen. Und ja, so flexibel auf Dinge reagieren und Dinge auszuprobieren und auch mal was wirklich neue Wege zu gehen, das ist schon so in meiner DNA verankert. Das passt schon, ja.
Was mich zur nächsten Frage führt, die ist jetzt witzig, weil alle, die nicht zugucken, den musst du es beschreiben. Markus, mit welchem Emoji würdest du deine Arbeitsweise beschreiben?
Ich weiß tatsächlich nie, wie diese ganzen Emojis heißen. Ne? Deswegen bleibt mir gar nichts anderes übrig, als das zu beschreiben. Und es gibt tatsächlich viele Fotos von mir, wo ich dann irgendwie so die Hand an den Finger an den Mund lege und dann irgendwie so nach oben gucke und nachdenke. Und da gibt es tatsächlich so ein nachdenkliches Emoji. Und ich glaube, dass das die Arbeitsweise schon trifft. Ansonsten fällt mir kein anderes Emoji ein. Es gibt da so einige Emojis mit einer Brille. Wenn ich jetzt meine Beratungstätigkeit nehme, dann gibt's auch so ein Emoji mit so einer Lupe, was dann so ein bisschen mit so einem Monokel da irgendwie guckt.
Ja, stimmt, das mit dem Monokel.
Genau, so fühle ich mich dann manchmal, wenn ich in einem Lackierbetrieb rumlaufe und mir die Prozesse anschaue. Aber ich glaube, dieses nachdenkliche Emoji, das trifft's ganz gut.
Ich fände, du könntest auch gut dieses Detektiv-Emoji sein. Das vereint es irgendwie so ein bisschen.
Ja, ja, ja. Ja, ja, was machst du? Welches Emoji findest du?
Es gibt meins nicht, weil ich wäre natürlich ein Kolibri. Aber es gibt kein Kolibri, es gibt nur so einen Vogel. Ja, und ich meine, ist auch okay. Ich habe auch manchmal einen Vogel.
Aber der ist ja bunt, der Vogel, ne?
Der ist bunt, ja. Ich finde auch.
Grauer Spatz, sondern von daher ist das, passt das ja auch.
Und ich würde sagen, der Grund, warum, ist, ein Kolibri ist halt super emsig, aber der braucht auch viele verschiedene Blüten am Tag, um satt zu werden. Und auch ich brauche viele verschiedene Blüten am Tag, um am Ende des Tages satt zu sein. Also den ganzen Tag dieselbe Tätigkeit zu machen oder so, das läge mir wirklich gar nicht. Und auch so ein bisschen, ja, dieses, klar, man hat irgendwie ein Ziel, was man verfolgt. Ich möchte ja satt werden am Ende des Tages und trotzdem, aber dann halt mit den unterschiedlichen Facetten, ergo den unterschiedlichen Blumen, die ich anfliege, macht es das ganz schön.
Dann spiele ich nochmal eine alte Frage von vorhin zurück. Was wäre denn dein Plan B gewesen?
Ah, mein Plan B, was der gewesen wäre, Markus, ich wäre schon so viel gewesen. Also ich habe ja angefangen zu studieren, da wollte ich Biologie studieren. Und ich glaube auch, also immer irgendwas mit Natur wäre wirklich auch eine gute Idee gewesen. Und ich glaube, irgendwann werde ich auch mehr im Bereich Artenschutz oder Naturschutz machen und ich denke, das wäre eine gute Alternative gewesen, wenn mich nicht das Thema Wissenstransfer gefunden hätte. Und trotzdem habe ich es ja auch schon angefangen, ein bisschen zu vereinen, weil für mich ist auch immer klar, ich versuche, ein Pro-Bono-Projekt pro Jahr zu machen und mit Wissenstransfer auch irgendwie was Gutes zu tun. Und mein Pro-Bono-Projekt letztes Jahr war für eine Wildtierhilfe. Mhm. Und damit hatte ich ja auch schon wieder so ein bisschen das Zusammenfügen von dem, wo ich mir jetzt Expertise aufgebaut habe in den letzten Jahren, fachlich, methodisch. Und gleichzeitig habe ich aber auch viel erfahren über Rehkitzrettung zum Beispiel. Und das ist sehr, sehr schön. Aber ich denke, Artenschutz, irgendwas im Artenschutz. Und da bin ich komplett offen. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, heute würde ich auch gerne sowas wie regenerative Landwirtschaft oder so studieren. Fände ich auch super interessant. Aber ich finde viele Sachen interessant. Anthropologie fände ich zum Beispiel auch interessant.
Ja, cool. Also reich werden mit Wissenstransfer, mit Projekten, die wir machen und dann anschließend Artenschützen.
Ja, ist doch super, oder?
Ist ein Plan, absolut. Ja.
Ist ein Plan. Okay, dann brauchen wir jetzt ja nur noch ganz viele Aufträge und müssen morgen reich werden. Genau. Ja, wir hatten noch drüber gesprochen. Ah ja, oh, finde ich auch spannend, aber können wir auch beide beantworten noch. Es gab noch eine Frage im Bereich Getränke. Bist du eher der Typ Kaffee oder der Typ Tee?
Beides. Ich trinke tatsächlich geplant Kaffee, maximal 3 Tassen am Tag und fülle die übrige Zeit mit Mineralwasser und Tee. Und dann bin ich tatsächlich universal Teetrinker und alles, was es da so an guten, leckeren Tees gibt, also weniger der Schwarzteetrinker, also ich habe hier so ein komplettes Sortiment an Früchte und Kräutertees und da tummel ich mich ganz gerne.
Du hast ja vorhin gesagt, Japan-Treffen. Gibt es in Japan auch so Teezeremonien oder ist das nicht japanische Kultur?
Doch, das ist absolut japanisch. Also alles, was jetzt heute hier als Matcha rüberschwappt nach Europa oder in den Rest der Welt, das haben wir tatsächlich vor 25 Jahren in Japan in der Teezeremonie mitgemacht. Die dauert üblicherweise 5 Stunden. Bevor man überhaupt erstmal einen Schluck trinkt, sind die ersten 2 Stunden schon mal weg. Und wir haben also wirklich so einen Ausschnitt mitgemacht, Teezeremonie, weil das können europäische Knie und Beine nicht vertragen, weil man hockt dann da irgendwie und krabbelt da auf den Tatami-Matten rum und dann wird der Matcha schaumig geschlagen. Dann wird der dann rumgereicht, dann darf jeder mal gucken, aber noch nichts trinken. Also das war eine relativ komplexe Zeremonie. Aber das war auch so ein Erlebnis, was uns tatsächlich geprägt hat. Und diese ganzen Dinge, wir haben das also auch tatsächlich dann mal bei unseren Treffen, wir treffen uns jedes Jahr, immer mal wieder nachgeholt und versucht, so die eingedeutschten Teezeremonien zu organisieren. Das ist aber kein Vergleich zu dem, was es da in Japan gibt. Absolute Empfehlung für jeden, der da mal hinkommt. Man muss sich nicht die 5 Stunden Zeit nehmen, aber das macht schon deutlich Sinn, sich das mal anzuschauen, was die da sich so bei denken, so lange in dem Tee rumzurühren, bis sie den tatsächlich trinken.
Cool.
Wie ist das bei dir?
Ich trinke auf jeden Fall auch beides sehr gerne. Ich vertrage nur zu viel Kaffee nicht gut. Trotzdem würde ich sagen, morgens tendenziell eher eine Tasse Kaffee und dann den Tee. Und ich habe auch eine Auslandstee-Erfahrung, nämlich Mate-Tee. Den konnte man in Brasilien nämlich so zubereiten, auch in richtig wie so Behältern. Und das war auch dann ja loser Tee quasi, den man dann eingefüllt hat. Und dann war das wie so ein Sieb. Und dann konnte man da einen Strohhalm reinstecken. Und dann hat man das da aus diesem Gerät getrunken. Und ich liebe Mate-Tee seitdem. Ich liebe generell Mate.
Ja, sehr cool.
Cool, das war spannend. Guck mal
so ein bisschen auf unsere Uhr. Im Prinzip läuft die Zeit ab, ne?
Jawohl.
Haben wir aber heute nicht über Wissenstransfer, nur so peripher gesprochen, über so ein paar Themen, wie wir dazu gekommen sind. Und in der nächsten Woche geht es dann wieder mit konkreten Themen in Sachen Wissenstransfer weiter. Ja. Schreibt uns gerne mal, wie euch das gefallen hat. Mal so ein paar Dinge von uns zu erzählen. Wir haben, glaube ich, noch ganz viele andere Dinge, die wir erzählen können. Schieben wir vielleicht immer mal wieder ein, so eine Woche.
Genau. Ansonsten abonniert die Glocke und bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ja, das war's für heute mit dem Wissensnavi für Lackierbetriebe, eurem Podcast rund um den Wissenstransfer in der Lackier- und Beschichtungsbranche. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und ihr konntet neue Ideen und Impulse für euren Betrieb mitnehmen. Wenn ihr Fragen, Feedback oder Themenwünsche habt, kontaktiert uns gerne zum Beispiel über LinkedIn. Unsere Kontaktdaten dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und denkt daran, Wissen teilen ist Macht.